Danke, Jesus, danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Und ich bete, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass wir dich immer besser kennen und verstehen lernen. Weil das das Wichtigste ist auf der ganzen Welt. Ich bete immer für die Anna am Abend. Aber das gilt nicht nur für die Anna, das gilt für mich genauso. Das gilt für uns alle. Und wenn es darum geht, unseren himmlischen Vater, Jesus, den Heiligen Geist, besser kennenzulernen, dann gibt es eine Quelle, wo das alles drinsteht. Ein Buch, das Gott uns geschenkt hat, zur Verfügung gestellt hat, in dem er sich selber offenbart hat, und aus dem heraus wir lernen können, wer ist das, unser himmlischer Vater? Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Was ist sein Plan mit uns? Und je besser wir ihn kennen und zu verstehen, umso mehr wissen wir das zu schätzen. Und umso tiefer werden wir hoffentlich, das wünsche ich mir für mich und für uns alle, in diese Liebe hineinwachsen, die mit der wir die Liebe Gottes zu uns erwidern, die er uns in seinem Buch in der Bibel geoffenbart hat. Das Thema ist Jüngerschaft. Das Thema ist die Bibel. Jüngerschaft, ein besseres, zeitgemäßeres Wort, ist gelebte Nachfolge. Ganz praktisch gelebte Nachfolge. Wie mein Leben ausschauen kann und soll, wenn ich mit Jesus gehe. Wenn ich mich entschieden habe, Jesus als meinen Herrn anzunehmen. Und wie gesagt, um das lernen zu können, brauchen wir auch Informationen. Wir haben gelernt über die allgemeine Offenbarung, die sowas ist wie die Karotte vor der Nase, die uns zu Jesus hinzieht und aufgrund von der wir spüren können, dass es da wen geben muss, dass es mehr geben muss, dass diese sichtbare Welt nicht alles sein kann. Aber wer das ist, der da dahinter steht, das können wir nur lernen und erfahren, durch Gottes spezielle Offenbarung, die wir in der Bibel und in Jesus, wie er uns in die Bibel überliefert hat, finden. Das Christentum gehört ja zu den sogenannten Buchreligionen, die sich auf eine heilige Schrift berufen und beziehen als Basis und Fundament ihres Glaubens. Und wie gesagt, unsere heilige Schrift, die heilige Schrift der Christen, ist die Bibel, und die besteht aus zwei Teilen, dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament lesen wir die Geschichte Gottes mit den Menschen, die zu Jesus hinführt. Im Alten Testament gibt es ein von Gott erwähltes Volk, das sind die Juden, durch die sich Gott den Menschen offenbaren will. Das ist der Sinn und Zweck, warum Gott sich die Juden erwählt hat. Steht im Alten Testament, steht ausdrücklich so drinnen, die Menschen um sie herum sollten dadurch, wie die Juden leben, erkennen, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott ein guter Gott ist. Aber gleichzeitig weist das Alte Testament auch immer wieder darauf hin, dass es noch nicht die ganze Geschichte erzählt, dass da noch etwas kommen wird. In den Propheten wird viel darüber geschrieben, ganz besonders Jesaja Kapitel 53, ist ein ganz berühmtes Kapitel, wo über Jesus steht, wo der Prophet schon vorhersagt, wie Jesus leben wird und wie er sterben wird, wo das schon alles vorhergesagt wird. Und dieser Erlöser, diese Person, auf die das Alte Testament hinweist, das ist Jesus Christus, das ist der jüdische Messias, der aber nicht nur der jüdische Messias ist, sondern der als Erlöser für die gesamte Menschheit gekommen ist. Durch die Gott nicht nur die Menschen mit sich selbst versöhnen will, sondern auch die Menschen untereinander. Und die Geschichte, die Lebensgeschichte von Jesus, sein Wirken und die Geschichte der ersten Christen ist im Neuen Testament niedergeschrieben. Im Neuen Testament finden wir die ganze Geschichte und finden wir auch in den Briefen, besonders in den Briefen von Paulus, viele praktische Hinweise, wie gelebte Nachfolge ausschauen kann und soll. Und die Bibel endet mit dem Buch der Offenbarung, das uns das große Bild zeichnet und auch das Ende zeichnet, wie das einmal sein wird, wenn Jesus wiederkommt, wenn alles Böse, alles Negative hinweggenommen wird und wir in Ewigkeit außerhalb von Raum und Zeit wieder in dieser engen Gemeinschaft mit Gott leben können, für die wir eigentlich immer gedacht waren, die Gott sich für uns immer gewünscht hat. Und es geht auch in dieser Predigtserie auch ein bisschen darum, was sind so die speziellen Dinge von uns als Vineyard-Bewegung. Wir sind Teil der globalen Kirche, wir sind Teil der globalen Christenheit und wir sehen deshalb die Bibel als unser Fundament an. Und ein Punkt ist schon einmal, dass wir überzeugt davon sind, dass wir die Bibel nur in ihrer Gesamtheit von Alten und Neuen Testament verstehen können. Wir können nicht einen Teil weglassen und sagen, na, das gilt jetzt nicht mehr, das kann man jetzt nicht mehr so sehen. Jesus selber hat gesagt, er ist nicht gekommen, die Heiligen Schriften, und damit hat er das Alte Testament gemeint, weil da was anderes gab es ja damals noch nicht aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Er hat gesagt, er wird keinen einzigen Buchstaben wegnehmen davon, er wird es erfüllen, aber nicht wegnehmen und nicht ungültig machen. Und in Wirklichkeit ist es so, dass wir das Neue Testament nur vollständig verstehen können aus der Sicht des Alten Testaments und umgekehrt ist es genauso. Wir können nur verstehen, die ganzen Bilder und Hinweise des Alten Testaments können wir nur von Jesus her richtig sehen und richtig verstehen, weil das alles auf Jesus hinweist. Also diese beiden Büchteile gehören untrennbar zusammen und ergeben erst in ihrer Gesamtheit das ganze Bild. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist und was uns auch ganz wichtig ist. Wir sind auch überzeugt davon, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist. Über die Inspiration hat schon der Andreas gesprochen. Ja. Und wir sind, auch wenn wir in unserer Glaubenspraxis sehr charismatisch leben und handeln, ja, eine zutiefst evangelikale Bewegung, weil für uns im Zweifelsfall immer die Bibel das letzte Wort hat. Alles, was wir an Erfahrungen machen, Prophetie, Leben, Alltag, all das messen wir anhand der Bibel und da soll die Bibel das letzte Wort haben. Das, so wollen wir unser Leben als Nachfolger von Jesus gestalten. Und Jesus sagt selber, es ist ein ganz bekanntes Gleichnis von ihm, wo er sagt, wer meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Es wird dann, wenn es schwierig wird, ganz sicher einstürzen und nicht bestehen können. Und wir wollen nicht auf Sand bauen. Wir wollen auf den Fels bauen, der Jesus Christus ist und der ewigen Bestand hat. Wir wollen leben, was Gott uns in seinem Wort vorgibt, so gut es uns möglich ist. Jetzt ist es so, wir wissen ja, es ist eine ganze Menge von verschiedenen christlichen Kirchen, Konfessionen, Gruppen und so weiter gibt, die zum Teil sich erheblich unterscheiden in der Art und Weise, wie sie die Bibel auslegen. Und dann ist die Frage, dann müssen wir auch wissen, wie wir damit umgehen. Das ist die Frage, wer hat dann Recht, unter Anführungszeichen? Hat die katholische Kirche Recht? Hat die evangelische Kirche Recht? Haben die Evangelikalen Recht oder die Charismatik oder wie ist das jetzt? Und eine Schlüsselstelle dafür finden wir im Römerbrief im 14. Kapitel. Es gibt noch eine zweite sehr bekannte Stelle, 1. Korinther 8, wenn ihr euch die zu Hause durchlesen wollt. In Ruhe, darauf gehe ich nicht ein, sonst wird die Predigt viel zu lang werden. Spricht Paulus über eine Streitfrage über Speisevorschriften. Das war damals wichtig. Das war damals ein wichtiges Thema, wenn Juden und Christen gemeinsam in einer Kirche sind, wie geht man dann damit um? Ja. Es war auch die Frage, wie geht man um mit dem Opferfleisch, weil viel Fleisch, was damals gegessen wurde, wurde im Rahmen von Tempelkulten sind diese Tiere geopfert worden und das Fleisch dann gegessen oder verkauft worden. Wie geht man damit um? Darf man das? Darf man das nicht? Soll man damit umgehen? Paulus sagt, gibt darauf eine interessante Antwort. Er sagt, wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Wer aber bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Und der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Und im Vers 20 schreibt Paulus dann, das ist die andere wichtige Aussage, behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Und das ist sehr spannend. Wir Menschen wünschen uns so diese Kategorien. Das ist richtig, das ist falsch, so musst du es machen, so nicht. Und genau dem verweigert sich Paulus. Er sagt nicht, das zu essen ist richtig, das nicht zu essen ist falsch. Sondern er sagt, wir sollen so handeln, wie wir es aus der Bibel erkannt haben und wie wir es mit unserem Gewissen vor Gott verantworten können. Und dann kann es sein, dass wir als Menschen mit unterschiedlicher Geschichte, unterschiedlichem Hintergrund und so weiter und so fort zu anderen Ergebnissen kommen. Und Paulus sagt im ersten Korintherbrief im Kapitel 13, und ich finde das sehr spannend, dass dieser Vers nach dem berühmten Hohelied der Liebe steht, schreibt Paulus, denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Gott möchte, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Das will er ausdrücklich, steht so ausdrücklich da. Wie ich vorgelesen habe im Vers 20, ja. Aber er will auch, dass wir es auch respektieren, wenn andere Menschen zu anderen Ergebnissen kommen, weil unser aller Erkenntnis niemals vollständig sein wird. Und es ist richtig, es gibt Dinge, wo wir als Christen keine Kompromisse machen können und über die wir nicht diskutieren können, wenn es darum geht, wer ist Jesus, wer ist Gott, wer sind wir als Menschen, wie kommen wir zu Gott? Das sind Fragen, in denen sind sich alle Christen einig. Da gibt es auch unter christlichen Konfessionen keine Diskussionen drüber. Worüber es die Diskussionen gibt, ist dann die Glaubenspraxis, die Lebens- und Glaubenspraxis. Und da gibt es große Unterschiede. Und die Probleme zwischen den Kirchen fangen immer dann an, wenn man Fragen des Lebensstils und der Glaubenspraxis verabsolutiert und in richtig und falsch einteilt. Und wenn wir das tun, dann handeln wir eigentlich nicht so, wie es uns die Bibel vorgibt, sondern machen uns zum Richter über andere Menschen und das ist eine Rolle, die uns als Menschen nicht zusteht. Ich meine, ich war nie katholisch und ich kann als Beispiel, ja, weil Österreich ist ein katholisches Land, ich war nie katholisch, ich war nie Teil dieser Kirche, ja. Ich kann etliches, was die katholische Kirche lehrt und lebt, in der Bibel nicht sehen. Ja, das ist so und ich würde das auch nicht so machen und nicht so leben. Das ist die eine Seite, ja. Aber trotzdem habe ich großen Respekt vor meinen katholischen Geschwistern. Weil was wir schon sehen müssen, dass wir als Kirchen, als Freikirchen und als reformierte Kirchen, wir stehen auf den Schultern dieser Kirche. Ohne katholische Kirche gäbe es uns nicht. Und das ist, ich vergleiche das so ein bisschen wie mit Eltern und Kindern. Kinder sind nicht Abziehbilder ihrer Eltern. Das sind eigenständige Menschen, die oft in eine ganz andere Richtung gehen als ihre Eltern. Ja, das mag schon sein. Aber hätte es die Eltern nicht gegeben, wären die Kinder nicht da. Und das ist so mein Zugang. Ja, also wir sollen unseren Weg gehen. Gott hat, ich sage das schon oft im Predigen gesagt, Gott hat einen Auftrag für uns, warum wir als Vineyard bestimmte Dinge besonders betonen, bestimmte Schwerpunkte haben. Ja, aber das macht uns nicht besser und nicht richtiger als andere. Wir sind ein Teil des gesamten großen Leibes. Und der Körper funktioniert nur dann, wenn es allen Körperteilen gut geht und alle gesund sind. Ein anderer Punkt ist zur Art, wie wir die Bibel auslegen. Ich bezeichne das als prinzipiengetreue Auslegung und nicht als wörtliche Auslegung. Das ist ein großes Streitthema, die wörtliche Auslegung der Schrift. Diejenigen, die die wörtliche Auslegung befürworten, sehen sich selbst oft als die wahrhaft bibeltreuen Christen an und die einzigen, unter Anführungszeichen, die es richtig machen. Das finde ich keinen guten Zugang. Das Problem, das ich bei der wörtlichen Auslegung sehe, ist, die wörtliche Auslegung ist oft eine oberflächliche. Die wörtliche Auslegung sieht nicht hinter den Text. Die wörtliche Auslegung bleibt zu oft bei den äußerlichen Regeln stehen. Und es gelingt der wörtlichen Auslegung nicht, diese ewig gültigen geistlichen Prinzipien, die hinter jeder Aussage der Bibel stehen. Das ist so eine tiefe Überzeugung für mich, dass hinter jeder Aussage der Bibel, egal wie unverständlich und schwierig sie uns erscheint, ja, ein ewig gültiges und universell anwendbares geistliches Prinzip steht. Und es ist die Bibel selber, die vor dieser wörtlichen, oberflächlichen Auslegung warnt. In Jesaja 1, Kapitel 11 sagt Gott, der Herr fragt, was soll ich mit euren vielen Opfern anfangen? Ich habe genug von euren Schafböcken und dem Fett eurer Mastkälber. Das Blut eurer Opfertiere ist mir zuwider, sei es von Stieren, Ziegenböcken und Lämmern. Die haben nichts falsch gemacht. Die haben die Regeln eingehalten, so wie sie von Mose vorgegeben waren. Was für ein Problem hat Gott dann damit? Das steht im Hosea, im Kapitel 6, Vers 6. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr Brandopfer bringt. Und da geht's für mich schon, das geht für mich schon so in diese Richtung. Gott will, dass wir seinen Willen erkennen und nicht nur an den oberflächlichen äußeren Regeln picken bleiben. Jesus verschärft das dann noch, wenn er mit den Pharisäern spricht, wo er sagt, denn ihr gebt sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel, aber gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist. Die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit und den Glauben. Dies solltet ihr aber tun, ohne das andere zu lassen. Ich bin überzeugt davon, dass es Gott nie um die buchstabengetreue Erfüllung von Regeln und Vorschriften gegangen ist, sondern immer um unser Herz. Das sehen wir ganz besonders in der Bergpredigt, wird das deutlich. Wenn Jesus sagt, wenn jemand mit einer Frau schläft, die mit der nicht verheiratet ist, dann ist das nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem fängt schon viel, viel früher an. Das, was er tut, ist ein Symptom, aber nicht das Problem. Das Problem ist die heimliche Begierde, die nach außen hin vielleicht noch gar nicht sichtbar ist. Oder andersherum, anderes Beispiel, wenn jemand gewalttätig wird, ist das auch nur ein Symptom. Das eigentliche Problem fängt damit an, dass wir unseren, auch wenn er berechtigt ist, ich meine, nicht jeder Zorn ist ungerecht, es gibt auch einen berechtigten Zorn, wenn Menschen uns verletzen und kränken und uns Unrecht tun, ja. Aber wenn wir uns den nicht Gott unterstellen, wenn wir nicht vergeben, und wenn man nicht und dann in Hass, Verbitterung und Rachegedanken hineinkippen und das wuchern kann in uns. Und es stimmt schon, so wie Jesus sagt, die Regeln sind wichtig. Ohne Regeln kann kein Zusammenleben funktionieren, keine Gesellschaft funktioniert ohne Regeln. Aber, und natürlich ist auch der biblische Wortlaut wichtig. Ich will da jetzt nicht eins gegen das andere ausspielen. Aber wenn wir nur beim Wortlaut kleben bleiben und nicht hinter die Oberfläche schauen, dann versäumen wir was. Dann stehen wir in großer Gefahr, das Eigentliche zum Versäumen. Ich habe euch ein Beispiel, es gibt ein super Beispiel für mich. Da steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 3, gibt es eine sehr klare und sehr eindeutige Anweisung. Da steht, ist an die Frauen gerichtet, sondern schmückt euch nicht äußerlich, indem ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostbare Kleider anzieht. Wenn man das rein jetzt nur dem Buchstaben getreu betrachtet, ist es völlig klar, eine Frau darf keinen Schmuck tragen, eine Frau darf keine aufwendige Frisur haben, eine Frau darf keine teure Kleidung haben, sondern soll sich schlicht und einfach kleiden. Punkt. Oder? Es gibt aber noch einen Vers 4, der steht gleich nachher. Da steht, sondern, und da bezieht er sich auf den Vers 3, schmückt euch mit dem, was im Herzen verborgen ist. Ein freundlicher und stiller Geist ist der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wertvoll ist. Geht es Gott also wirklich nur darum, dass Frauen keinen Schmuck und keine tollen Kleider tragen dürfen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, und das verdeutlicht das für mich so schön, im Vers 3 ist immer die Regel. Eine Regel ist in eine bestimmte Zeit und in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Und im Vers 4 sehen wir das geistliche Prinzip dahinter. Und ich bin überzeugt davon, dass es sehr wohl möglich ist, nicht immer, ja, aber es ist sehr wohl möglich, dass wir sagen, wir passen die Regeln auf unsere jeweilige Zeit und Situation an. Das ist okay. Was wir nicht machen dürfen, ist, die geistlichen Prinzipien dahinter uns zurechtzubiegen. Das geht nicht. Da ist es wichtig, dass wir wirklich genau hinschauen und da Gott treu sind. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir hinter die Oberfläche schauen. Weil wir nur dann das erkennen können, was eigentlich das Thema ist. Uns in der Vineyard-Bewegung ist es auch ganz wichtig, nicht fundamentalistisch zu sein. Das ist so ein böser Kampfbegriff und er ist zu einem Schimpfwort verkommen, aber in Wirklichkeit bezeichnet das eigentlich, ist es eigentlich nur eine sachliche Definition. Fundamentalismus bezeichnet, egal ob religiös oder sonst irgendwie, ist ja völlig egal. Fundamentalisten gibt es überall. Es gibt auch fundamentalistische Atheisten. Das streiten die zwar vehement ab, aber es stimmt leider nicht. da werden sie ganz wütend, wenn man ihnen das vorwirft. Fundamentalismus ist geprägt von einem Schwarz-Weiß-Denken, das keine Zwischentöne zulässt. In einem fundamentalistischen Denken gibt es nur richtig, falsch, gut, böse und nichts dazwischen. Und jetzt sagen christliche Fundamentalisten, sagen dann, ja, aber Gott ist nur schwarz-weiß, bei Gott gibt es nur richtig oder falsch, bei Gott gibt es nur gut oder böse. Ja, das stimmt schon, das ist schon richtig. Aber wir sind nicht Gott. Gott darf diese Dinge einteilen, weil er unser Herz kennt. Er kennt uns besser als wir uns selber. Wir kennen nicht einmal uns selber wirklich. Das heißt, deshalb sollte man sehr, sehr vorsichtig sein mit Schwarz-Weiß-Schemen, mit Gut-Böse, mit Richtig-Falsch und all diesen Dingen. Halten wir uns das, was der Paulus sagt. Wir handeln gemäß unserem Gewissen und bemühen uns darum, andere nicht zu richten und zu verurteilen, wenn sie es anders sehen. Und jeder, der glaubt, der hat Recht, liegt eigentlich schon daneben, weil im 1. Korintherbrief 13,9 steht, alle unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. So weh uns das tut als Menschen, weil wir so gern Recht hätten und so gern richtig liegen würden. Aber wir werden es auf dieser Welt nicht schaffen. Wir sollen uns nach bestem Wissen und Gewissen bemühen. Aber wir werden niemals hundertprozentig Recht haben. Ein weiteres Kennzeichen von Fundamentalismus ist eine Mischung aus verdeckter Angst und verdecktem Stolz. Fundamentalisten sehen sich selber auf der richtigen Seite und alle anderen liegen falsch. Und da ertappe ich mich selber auch. Das ist nicht so, dass nur den anderen passiert. Das passiert mir genauso. Ja? Und da ist niemand von uns gefeit davor, vor dieser Haltung. Und dieses richtig und falsch heißt, ich habe recht, ich bin besser als die anderen. Na, die anderen sind halt dumm, die haben es halt noch nicht verstanden. Nein. Wenn die nur... Und so weiter. Ich weiß nicht, ob es euch passiert, mir passiert das natürlich. Und gleichzeitig ist dieser Fundamentalismus auch geprägt von so einer ängstlichen Haltung. Gerade christliche Fundamentalisten sehen in der Gesellschaft nicht die Chancen und Möglichkeiten für Jesus. Die sehen nicht Chancen und Möglichkeiten. Die sehen in der Corona-Krise nicht die Möglichkeiten, in dieser Verunsicherung den Menschen Jesus zu präsentieren, in dieser Verunsicherung den Menschen Halt und Sicherheit zu bringen, indem man ihnen sagt, wo sie Halt und Sicherheit finden können, wenn der menschliche Halt und die menschliche Sicherheit zerbricht. Ja? Die sehen nur, und das nur ist jetzt wichtig, ja, die sind nur, da passiert, da ist etwas Böses im Gange, da gibt es finstere Pläne und. Da reagiert die Angst anstatt der Zuversicht und statt der Hoffnung und dem Glauben und dem Vertrauen in Jesus. Ja. Und in der Gesellschaft sieht man dann nur die Gefahr, oh Gott, ich darf da nicht anstreifen, weil die bringen mich alle vom richtigen Weg ab. Puh, gefährlich. Ich muss mich da möglichst fernhalten, weil wer weiß, was mir da alles passiert, weil die Menschen sind ja böse und schlecht und sündig und überhaupt. Aber das stimmt ja. Ja, aber wer ist größer? Ja. Und das andere ist dann so eine aggressive, missionarische Haltung, aber in der es jetzt nicht darum geht, da geht es nicht ums Gegenüber, so wie bei Jesus. Jesus ist es immer um den Menschen gegangen, immer um sein Gegenüber. Jesus wollte seinem Gegenüber, ist es, war es da immer das Wichtigste, sein Gegenüber zu heilen, zu befreien, wiederherzustellen. Diese aggressive missionarische Haltung, da geht es nicht darum, ums Gegenüber, sondern da geht es darum, in erster Linie Recht zu haben und dem anderen zu beweisen, dass er falsch liegt und dass er bitte die eigene Überzeugung annehmen soll und seine blöde, falsche Meinung ablegen soll. Und das ist etwas, was wir nicht wollen und nicht gutheißen können. Es ist in Wirklichkeit eine ganz große Stärke der Wiener Bewegung, dass wir uns diesem Schwarz-Weiß-Denken verweigern. Das ist das, was sich radikale Ausgewogenheit nennt. Wisst ihr, die Bibel ist voll von scheinbaren Widersprüchen. Ich weiß nicht, ob ihr das, ich kenne das von früher gut, so dieses Bibelstellen-Supertrumpf, ja. Da sagt er, ich habe Recht, weil da steht und da steht und da steht in der Bibel drin. Und dann werden lauter Bibelstellen auf den Tisch geknallt und das Gegenüber sagt, nein, du hast nicht Recht, weil da steht und da steht und da steht und da steht und versucht dem Gegenüber mit anderen Bibelstellen das Gegenteil zu beweisen. Kennt ihr das? Das Blöde ist, beides steht in der Bibel drinnen. Man kann nicht ein Wort Gottes durchs andere aufheben und ein Wort Gottes durchs andere ungültig erklären. Ja? Und der Wahrheit kommen wir nicht näher, indem wir uns sagen, ja, die Bibelstellen, die nehmen wir jetzt nicht ernst, weil da steht das und das, sondern wenn wir sagen, okay, da stehen Dinge drinnen, die für uns schwierig sind und widersprüchlich erscheinen. Aber wenn beides in der Bibel drinnen steht, dann müssen wir uns dieser Zumutung stellen, dass beides richtig wahr ist. Und dann müssen wir uns auch der Zumutung stellen, dass wir nicht wissen, vielleicht, dass wir keine Antwort haben. Und dass wir nicht herkennen können und sagen können, ja, alles steht in der Bibel drinnen und auf alles findest du in der Bibel eine Antwort, theoretisch ja. Aber nicht, wenn du ein unvollkommener Mensch bist. Dann wird uns das nicht gelingen. Der Heilige Geist kann und wird uns Dinge zeigen. Natürlich, das tut er auch, Gott sei Dank. Aber wir sind zerbrochene Gefäße, sagt die Bibel. Und es ist ehrlicher, wenn wir uns dem stellen und das akzeptieren, als wenn wir versuchen, uns die Bibel und Gottes Wort so zurechtzustutzen und zurechtzuschnipseln, bis es in die kleinen Schubladen unseres menschlichen Verständnisses hineinpasst. Also das ist so wichtig, dass wir diese Weite zulassen und diese Spannungen zulassen. Die Katholiken haben da einen sehr guten Zugang, die sind mir da ein Vorbild, weil dort nennen wir es das Geheimnis des Glaubens. Und damit bezeichnen sie all diese Dinge, die uns sich unserem Verständnis entziehen, weil wir einfach als Menschen zu begrenzt sind. Und das finde ich einen sehr gesunden Zugang. Die andere Seite ist, wir sind aber genauso wenig liberal. Wir verweigern uns auch einer liberalen Haltung. Wisst ihr, die Bibel war und ist immer ein gegenkulturelles Buch. Das war immer so, zu jeder Zeit. Es hat keine Zeit, wo die Menschen nicht an der Bibel Anstoß genommen haben. Es gibt einen lustigen Spruch, ich weiß nicht, wer von wem der ist, der sagt, die Menschen glauben alles, solange es nicht in der Bibel steht. Und manchmal kommt mir das wirklich so vor, aber da sollen wir auch nicht den Finger auf andere zeigen, weil es gibt genug, das wir selber nicht verstehen. Aber ich lenke ab jetzt, ja. Wenn die Bibel recht hat, dass diese Welt durch die Trennung von Gott zutiefst zerbrochen ist, ja, und sich in eine völlig falsche Richtung entwickelt hat, dann muss ein Buch, in dem Gott sich offenbart und in dem er uns den Ausweg aus dieser verkehrten Welt zeigt, dann muss das ein gegenkulturelles Buch sein. Dann kann das kein Buch sein, das dieser Welt entspricht. Das geht nicht. wie soll Gott uns rausholen aus dieser Welt mit etwas, das so ist wie diese Welt, wenn diese Welt verloren und zerbrochen ist? Ja? Und zu jeder Zeit waren die anstößigen Dinge andere. Zum Beispiel in der griechischen, die griechische Philosophie hat ein massives Problem damit gehabt, dass Gott Mensch geworden ist. Das hat in ihr Denken sowas von überhaupt nicht hineingepasst. Andreas hat uns schon die ursprüngliche Diagnosis erklärt, wo die Philosophen überzeugt waren, dass alles menschliche, fleischliche, materielle schlecht ist. Das war absurd und obszön, dass dann ein Gott in Gestalt dieser schlechten, verdorbenen Materie erscheint. Das geht aus dieser Sicht überhaupt nicht. Zum Beispiel, ja, das war damals so. Und wenn dann dieses jüdische Menschenbild daherkommt, das Körper, Seele und Geist als gleich wertvoll sieht, geht nicht. Unmöglich. Es war auch ein reales gesellschaftliches Problem, dass die Christen bei den Opferkulten nicht mitgemacht haben. Das war Teil des Alltags. Heute regen wir uns darüber auf, wenn muslimische Frauen einem Mann nicht die Hand geben. Das, was die Christen damals gemacht haben, indem sie sich den Opferkulten verweigert haben, war 10-mal schlimmer. Wobei man auch bedenken muss, dass in einer Gesellschaft, in der man sich das Wohlwollen von Göttern oder Geistern mit Opfern erkaufen muss, dass es ganz real gefährlich ist, wenn da wer nicht mitmacht, weil du weißt nicht, was dann passiert. Werft einmal einen Blick nach Afrika, wo die Leute noch feststecken in diesen dämonischen Kulten, was dann passiert, wenn man nicht die entsprechenden Opfer bringt. Ich werde nie vergessen, es war im Christ in You, wenn ihr euch erinnern kannst, wenn ihr den Film siehst, der junge Inder, der erzählt auch, was mit seiner Mutter passiert ist, wenn sein Vater nicht die Opfer gebracht hat, die der Geist, der seine Mutter beherrscht hat, gefordert hat. Das war furchtbar, was dann passiert ist. Ja. Heute sind andere Dinge anstößig und einige christliche Gruppen reden immer vom Thema Sexualität. Das ist gar nicht das wirklich heiße Eisen. Die wirklich heißen Eisen sind für mich ganz andere. Ein heißes Eisen heute ist, dass man sagt, es stimmt nicht, dass etwas wahr und gut und richtig ist, wenn es sich wahr und gut und richtig anfühlt. Wahr und gut und richtig ist das, was Gott in seinem Wort sagt und nicht das, was sich für mich wahr und gut und richtig anfühlt. Nicht gut, wenn man das heute in gewissen Kreisen so sagt. Da wird man sich nicht keine Freunde machen. Oder die Aussage, dass der Mensch aus sich selber heraus nicht gut ist, sondern dass der Mensch Erlösung braucht, ist ein massives Problem. Das ist ein ganz tief verwurzeltes Denken in unserer Gesellschaft, das schon seit 200, 300 Jahren, das haben wir der Aufklärung und dem Humanismus zu verdanken, diese tiefe Überzeugung, dass der Mensch eigentlich gut ist. Und das Gefährliche daran ist, es ist so knapp dabei. Ja, wir sind gut geschaffen, weil Gott uns geschaffen hat, aber wir sind gleichzeitig nicht gut, weil wir von Gott getrennt sind. Und das ist macht einen riesen Unterschied. Oder wenn man sagt, dass nicht alle Religionen zum Ziel führen, sondern dass man nur durch Jesus zu Gott findet. Autsch, autsch. Ja. Und es ist eine fatale Fehlreaktion, wenn wir wegen solchen Dingen dann anfangen, die Bibel zu relativieren. Und Schritt für Schritt alles rausstreichen oder verschweigen, was jetzt so aus dieser Haltung heraus, na ja, wir können doch die Menschen nicht vor den Kopf stoßen, über das können wir doch nicht reden, weil was werden sich die dann denken, die werden uns steinigen und ich weiß nicht was und so weiter und so fort, ja. Aber so kommen wir nicht weiter. Es gibt im Alten Testament, ich habe die versucht zu finden und ich finde sie jedes Mal nicht, wenn ich sie brauche. Es gibt eine Stelle, wo ein in den Propheten steht, das, wo der Prophet zu den Priestern sagt, weil ihr die Priester dem Volk nach dem Mund redet, anstatt ihnen meine Regeln zu erklären, werdet ihr von den Menschen verachtet. Und das ist bitter, weil das sehen wir immer wieder. Wenn wir die Bibel relativieren, rauben wir der Botschaft die Kraft und das Leben. Und es gibt immer wieder alle paar Jahre irgendwelche Strömungen, dann gibt es einen großen Hype, dann gibt es der große, dann reden alle davon und die haben großen Zulauf, aber wenn man ein paar Jahre später schaut, dann ist davon nichts mehr zum Sehen. Dann gibt es vielleicht noch ein paar versprengte Grüppchen und das war's. Warum? Weil die Kraft der Botschaft der Bibel darin liegt, dass sie eben nicht menschlich unter Anführungszeichen ist. Und wenn die Bibel recht hat, dass wir Erlösung brauchen, dann können wir die Menschen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, können wir ihnen diese Befreiung nicht bringen, wenn wir die Bibel an diesen zerbrochenen und verlorenen Zustand anpassen. Das geht nicht. Die Bibel hat ihre Kraft genau daraus, dass sie anders ist. Dass sie nicht so ist, wie die Menschen denken, wie die Gesellschaft denken, sondern dass sie so ist, wie Gott ist und wie Gott denkt und wie Gott sich offenbart hat. Es ist schon richtig, wir müssen die Botschaft, die Form, in die wir der Botschaft der Bibel präsentieren, die darf und soll sich an die Gesellschaft anpassen. Wenn wir heute den Menschen von Jesus erzählen, dann tun wir das halt auf eine ganz andere Weise, als das vor 40 oder 50 Jahren passiert ist. Ja? Mit dem, was vor 40, 50 Jahren in irgendwelchen Traktaten, die damals super waren, drinnen steht, damit fangen die heutigen Leute nichts mehr an. Es ist die Worte, die Sprache, der Stil, der ist relativ egal. Ja. Aber was immer gleich bleiben muss, ist die Botschaft selber, der Inhalt. Und der Petrus gibt uns einen super Hinweis, wie man die Botschaft der Bibel in einer Gesellschaft weitergeben kann, die uns nicht wohlgesonnen ist. Der Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Abvers 15, und seid jederzeit bereit, jeden Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Jesus Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und das ist für mich der Königsweg, weil er sich auf der einen Seite der fundamentalistischen Rechthaberei verweigert, aber auf der anderen Seite auch der liberalen Relativierung. Und weil er auf dem aufbaut, auch auf gelebter Jüngerschaft, auf gelebter Nachfolge, auf einem jesusmäßigen Lebensstil, der dann das Fundament dafür ist, dass die Menschen uns glauben. War jetzt viel, ich weiß, es ist ein Herzensthema von mir, es waren ein paar Sachen, die mir wirklich ganz, ganz wichtig sind, deswegen ist es ein bisschen ausführlicher geworden. Ich fasse zusammen, als Vineyard-Bewegung sind wir Teil der gesamten globalen Kirche und weil wir Teil der gesamten globalen christlichen Kirche sind, ist die Bibel für uns das Fundament, auf dem stehen wir. Und wir sehen die Bibel als Grundlage dafür, wie wir Gott sehen, wie wir uns als Menschen sehen und wie wir auf dieser Welt leben sollen. Wie wir die Bibel auslegen, ist uns bewusst, dass es dazu unterschiedliche Zugänge und Traditionen gibt. Wir schätzen und sind unsere Zugänge wichtig. Die finden wir wichtig und notwendig, ja. Aber wir tun das in Respekt vor allen anderen. Wir werten andere nicht ab, weil uns bewusst ist, dass auch wir die vollständige Wahrheit nicht verstanden haben, sondern nur einen Teil. Und das ganze Bild ergibt sich erst, wenn man die vielen verschiedenen Sichtweisen zusammenführt und nicht aus unserer. Wir stehen in der Tradition der Reformation und von allen daraus hervorgegangenen Strömungen und sind in der Art, wie wir die Bibel auslegen, eine zutiefst evangelikale Bewegung. Das heißt, die Bibel ist für uns höchste Autorität, nicht nur was die Lehre, sondern auch unsere Glaubenspraxis betrifft und unseren ganz persönlichen Lebensstil. Ja. Und wir versuchen bestmöglich, alles anhand der Bibel zu prüfen und nur das zu behalten, was in Übereinstimmung mit der Bibel steht. Das ist ein ständiger Lern- und Wachstumsprozess, aber den stellen wir uns auch. Und den wollen wir nicht umgehen oder vermeiden, indem wir sagen, wir haben es jetzt verstanden und so ist es und wir haben recht und die anderen nicht. Und wir versuchen in unserer Bibelauslegung eine radikale Freiheit zu leben, indem wir uns bemühen, weder auf der liberalen noch auf der fundamentalistischen Seite vom Pferd zu fallen. Wir wollen tiefer gehen als diejenigen, die auf einer rein wörtlichen Auslegung bestehen, weil wir überzeugt davon, dass das zu oberflächlich ist, dieser Zugang. Und wenn wir in die Tiefe gehen, dann machen wir das aber nicht, um Dinge zu relativieren oder wegzuargumentieren, sondern weil es uns wichtig ist, die hinter den Worten stehenden Regeln und Vorgaben, also die hinter den vordergründigen Regeln und Vorgaben liegenden ewig gültigen geistlichen Prinzipien zu verstehen. Darum geht's. Ja. Und wenn wir die Dinge stehen lassen, wo wir keine Antworten haben, dass wir da, wo wir keine Antworten haben, ehrlich genug sind zu sagen, wir haben keine Antworten, anstatt uns die Dinge so zurechtzustutzen. Die Bibel kann man nicht passend machen. Und es ist ziemlich vermessen, wenn wir als Menschen das versuchen. Wir müssen passend gemacht werden an die Standards der Bibel und nicht die Bibel an unser begrenztes menschliches Verständnis. Und zum Abschluss möchte ich noch den für mich wichtigsten und entscheidendsten Punkt bringen. Für mich ist die Bibel kein Regelbuch, sondern ein Beziehungsbuch. Die Bibel ist kein Buch, das uns ein philosophisch, ethisch, moralisch, religiöses Konstrukt offenbart, das wir für wahr und halten sollen. Für mich ist die Bibel das Buch, in dem Gott uns offenbart, wie er mehrere tausend Jahre den Menschen beständig nachgegangen ist. Wie sein Jesus selber Mensch geworden ist, um uns mit sich wieder zu versöhnen. Die Bibel ist für mich ein Buch, in dem eine unbegreifliche und jedes menschliche Vorstellungsvermögen übersteigende Liebe offenbar wird. Es ist richtig, Gott gibt uns Regeln vor, das stimmt schon. Aber wie ist das, wenn wir Kinder haben? Alle Eltern wissen das. Wir geben unseren Kindern die Regeln nicht deswegen vor, weil wir einen sklavischen Gehorsam von ihnen erwarten, sondern weil wir wollen, dass ihnen ihr Leben gelingt. Weil wir uns wünschen, dass sie ein gutes Leben haben und weil wir wissen, dass ihnen das nur gelingen kann, wenn sie bestimmte Dinge lernen, bestimmte Werte, bestimmte Vorstellungen, bestimmtes Verhalten. Wenn wir die Bibel als höchste Autorität ansehen, dann tun wir das eben nicht in sklavischen Gehorsam, sondern weil wir erkannt und verstanden haben, wie sehr Gott uns liebt und dass es die beste Entscheidung ist, die wir treffen können, wenn wir seinen Regeln Folge leisten. Und weil nur diese Regeln uns schließlich die gut, richtig und wahr sind. Und weil nur die uns zum Ziel unseres Lebens führen können und das ist das Leben in einer geheilten und wiederhergestellten Beziehung zu Gott. Und darum geht es schließlich in allem. Das Ziel ist immer die geheilte und wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Das ist die Botschaft der Bibel. Darum geht es in der Bibel und darum, weil wir uns das, unser Herzenswunsch ist und unser Herzensanliegen ist, deswegen sehen wir sie als unser unumstößliches Fundament, als unsere Basis, die nicht zur Diskussion stehen kann und darf. Und damit möchte ich abschließen, dass es letztlich immer darum geht, um die Wiederherstellung, um die Beziehung zu Gott und dass Menschen in diese heile Beziehung zu Gott zurückkehren können. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in deinem Wort die Wahrheit finden. Vater, ich danke dir, dass diese Wahrheit uns in die Freiheit führt. Und die Freiheit ist, dich zu kennen, dich anzubeten, uns dir unterzuordnen, weil du der gute Gott bist, der gute, allmächtige Gott, durch den wir sind, der alles geschaffen hat, der alles zusammenhält. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nicht allein gelassen hast auf dieser Welt. Ich danke dir für deine Treue, mit der du uns nachgegangen bist, seit es die Menschheit gibt. Vater im Himmel, ich bin zutiefst dankbar dafür, dass wir dich haben erkennen dürfen, dass du Jesus geschickt hast, der gekommen ist, uns zu befreien. Und dass wir diesen Jesus in deinem Wort kennenlernen können. Und ich bete für uns alle gemeinsam, dass du uns hilfst, falsche Bilder von deinem Wort hinter uns zu lassen. Dass wir die Bibel nicht mehr als Rezeptbuch oder als Medizinschrank verwenden, sondern als deinen persönlichen Liebesbrief an uns. Und als das Buch, das uns dorthin bringt, wo wir sein sollen, dass wir wirklich vor dir nicht aus Angst und Panik uns auf die Knie schmeißen, sondern vor lauter Liebe, Dankbarkeit und Dankbarkeit für das, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns nicht wie Waisenkinder zurückgelassen hast. Danke, dass dich du uns geoffenbart hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Danke, dass deine Gnade und Liebe so unendlich groß ist und dass wir diese Liebe und Gnade in deinem Wort finden können und entdecken können und eintauchen können. Und ich bete, dass du uns allen gemeinsam hilfst, dein Wort immer besser zu erkennen und zu verstehen. Dich darin immer besser zu erkennen und zu verstehen und dass wirklich dein Wort immer mehr zu unserer Lebensquelle wird, die uns heilt, die uns befreit und die uns zu dir hinzieht und zu dir hinführt. Ich möchte an der Stelle den Segen abschließen und dann den Livestream beenden. Aber ich lade euch herzlich ein, bleibt noch da. Bleibt noch da, wo ihr jetzt seid mit Gott. Bleibt da noch an diesem Ort. Wir werden nachher noch eine Zeit des Gebets haben, die wir dann aber nicht mehr live übertragen werden. Ich möchte uns allen zusprechen. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir seinen Frieden. Ich wünsche euch allen zu Hause eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag. Und wir bleiben da jetzt noch vor Gott und schauen noch, was passiert.